Ja, wir wollen also nochmal eine Stufe weitergehen. Ich möchte kurz erinnern, wir haben also uns mit der Kultur des Heiligen Geistes befasst. Und wir merken, und ich glaube, wir sehen es, wir haben alle eigentlich einen Grund oder mehrere Gründe, viele Gründe sogar, dankbar zu sein. Und wir lesen ja zum Beispiel auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes. Merkt ihr? Wir müssen da nicht mal fragen, ob das der Wille Gottes ist. Es ist sein Wille. Und wenn du dankst, was machst du? Du handelst ganz sicher im Willen Gottes. Schon mal eine gute Sache, oder? Weil man nicht sich fragen muss, bin ich jetzt im Willen Gottes? Sondern mit Dankbarkeit leben wir eigentlich schon im Willen Gottes. Und ich schließe den Gedanken und dann können wir ganz kurz so als Erfrischung dann selbst mal ganz für uns überlegen, was ist ein Grund zur Dankbarkeit in meinem Leben? Und zwar würde ich das in der Form darstellen. Dankbarkeit ist wie ein innerer Thermometer. Kennt ihr das, wenn ihr krank seid, dann beobachtet man die Temperatur des Körpers und so weiter. Jemand hat mal gesagt, für uns Christen müssen wir am Eingang der Gemeinde eigentlich so ein Thermometer haben. Und wenn ein Herz voller Dankbarkeit ist, dann stimmt die Temperatur. Wenn es undankbar ist, ist die Temperatur erhöht oder zu niedrig. Und ich glaube, du und ich, wir können ein ganz gutes Thermometer für unser geistiges Leben ansetzen. Ich merke das sehr real im Alltag. Wenn ich Dankbarkeit verliere, dann merke ich, dass ich die Ebene des Heiligen Geistes eigentlich schon verlassen habe. Ich bewege mich nicht mehr darin, sondern ich bewege mich in meiner eigenen Welt. Und das ist für mich ein Phänomen geworden, wenn ich merke, mein Herz fängt an zu meckern und ist unzufrieden, undankbar und so weiter. Wir haben alle Herausforderungen, davon rede ich nicht, dass die nicht wären. Wir müssen nicht unreal werden, nicht irgendwie so abgehoben. Aber unser Herz hat immer einen Grund, mit Dank erfüllt zu sein. Und lass dein Thermometer und hab das gut im Blick. Wie ist dein innerer Thermometer? Zeigt der eine gute Temperatur an oder eben schwankt es? Und ich glaube, wir sollten solche sein, die eine innere Gesundheit widerspiegeln in unserem geistlichen Leben. Nun, bevor ich zum nächsten Punkt komme, jeder von uns hat ganz bestimmt heute Morgen eine Sache, wofür er dankbar sein kann. Wir können das jetzt nicht in der Masse hier umsetzen und ausrufen. Ich glaube, das würde jetzt zu viel Zeit und so weiter kosten. Ich würde es am liebsten öffnen, hier Mikro, und dann könnte jeder, wir machen mal eine Bibelschule, dann gibt es so eine Schlange, ne, und dann kann jeder mal ein Mikro vorbei und einen Punkt nennen. Wir haben ja auch so eben als Bibelschüler, Miriam und Samuel und so weiter, hier, dann könnt ihr vorbeigehen. Ihr glaubt nicht, was in dem Moment geschieht. Du kannst in der Atmosphäre spüren, richtig spüren, was sich verändert. Wenn dann 50 Leute, einer hinterm anderen, anfangen, einen Dank auszudrücken, dann denkst du, boah, das gibt's ja nicht. Was ist jetzt plötzlich so anders? Ja? Einfach nur, weil ich glaube, das Herz quasi richtig eingenordet wurde, ne? Und so weiter. Jetzt können wir das in 2 Minuten mal ganz persönlich kurz überlegen. Und dann kannst du, musst es ja nicht laut machen, aber einfach einen Punkt dem Herrn danken. Dann gehen wir ins nächste Thema rein. Ich glaube, wir brauchen nicht mal 2 Minuten, wie wir merken. Wir haben viel Grund, dankbar zu sein, oder? Und erlaubt mir, ich komme aus dem Glaubenszentrum, wir sind eine Bibelschule, wir nennen uns Trainingszentrum. Und deswegen ihr merkte schon gestern Abend, Information, die nicht angewandt wird, die bringt keine Transformation. Deswegen liegt mir sehr am Herzen, dass wir eben zwischendurch so Momente haben, wo wir einfach schon mal anwenden, weil sonst sind wir nur Hörer. Und dann verändert sich meistens sehr wenig. Wir gehen nach Hause und wir wissen, vom Zuhören bleibt ganz wenig übrig, was wir wirklich dann mitnehmen. Und deswegen bin ich sehr dafür, so ein Stück Training gleich einzuwenden oder anzuwenden oder anzufügen, damit wir gleich ein Stück weit in diesen Modus wechseln, wo wir merken, okay, so ist der Lebensstil. Nun möchte ich ein weiteres Element, so nenne ich das, von dieser Kultur des Heiligen Geistes oder Kultur des Himmels mit euch betrachten. Und zwar nenne ich das folgenderweise: Freude, eine Kraft vom Himmel. Ich glaube, dass ihr mir zustimmen werdet, der Heilige Geist ist kein depressiver Geist, sondern ein Geist der Freude, oder? Also das merkst du, wenn der Heilige Geist Raum bekommt, die Atmosphäre hebt sich, da ist Begeisterung und Leben und Wertschätzung und so weiter, kommt zum Ausdruck. Und ich glaube, dass Freude ein Element des Himmels ist. Auf dieser Erde gibt es so viele Dinge, die uns beschweren und ja, das Leben schwer machen und bedrückt und niederdrücken und so weiter. Aber im Himmel wird es lauter Grund zur Freude geben. Und wir lesen dabei in Römer 14, Vers 17 diese Aussage: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Merkt ihr das? Im Heiligen Geist, heißt es dort, ist Gerechtigkeit, ist Friede und Freude. Interessant finde ich den Aufbau auch hier. Es fängt an mit Gerechtigkeit. Der Heilige Geist ist ein Geist, der Gerechtigkeit liebt, genauso wie Wahrheit. Der Heilige Geist wird sich nicht wohlfühlen und sich auch nicht entfalten können in einem Leben, wo Ungerechtigkeit gelebt oder gehandelt wird. Er wird den Raum nicht finden. Er braucht diese Ebene, diese Kultur der Gerechtigkeit. Und die schafft Gott durch Jesus Christus. Er hat uns in Christus Jesus gerecht gemacht. Durch seine Gnade sind wir, die wir schuldig waren und eigentlich verurteilt waren, zu gerechten Menschen gemacht worden. Das macht doch was mit uns, oder? Dass wir nicht mehr uns selbst auch verdammen müssen und anklagen, sondern dass wir sagen dürfen: Danke, Herr, dass ich gerecht gemacht bin in Christus. Boah, es fühlt sich ganz anders an, als ein Leben lang schuldig durch die Gegend zu laufen. Das wissen Leute, die schon wegen mir mal ein Haus hatten und Schulden darauf hatten, wo die Banken immer wieder drücken und wenn die Zinsen hochgehen, wird es noch schwieriger. Es ist immer ein Druck da. Ich kann mich erinnern an meinen Vater, der hat ein Haus gebaut und in der Zeit ja etwas knapp verdient und es war immer ein Druck auf seinem Leben. Die Schulden. Schulden. Und wann werde ich die los? Und kann ich die überhaupt mal loswerden? Aber wir sind erlöste Menschen. Wir sind gerecht gemacht. Die Schuld ist hinter uns. Halleluja, oder? Das ist die Basis. Und wo Gerechtigkeit herrscht, da kann Frieden kommen. In Ungerechtigkeit wissen wir, da ist Frieden nicht zu schaffen. Das merken wir unter den Nationen. Ukraine, Russland, können wir weitergehen, egal wo. Ne? Ungerechtigkeit bringt immer Streit mit sich und Krieg. Immer. Aber da, wo Gerechtigkeit ist, da kann sich Friede entfalten. Und da ist Friede eigentlich ein Ergebnis davon. Und deswegen finde ich interessant, wie Gott im Leben anfängt. Er fängt mit Gerechtigkeit an in Christus Jesus, die er uns schenkt, damit der Friede Gottes in unserem Leben sich entfalten kann. Das ist eine wunderbare Tatsache, oder? Und da heißt es ja, der Heilige Geist ist wie ein Schiedsrichter, indem er eben wie in unserem Frieden innerlich Signale schenkt. Aber dazu müssen wir zuerst mal in diesen Frieden Gottes hineinfinden. Erst dann kann er in dieser Weise handeln. Und ich merke, es gibt Tage, wo ich innerlich merke, so wie beim Fußballspiel, kennt ihr das? Ein Schiedsrichter pfeift und jeder weiß, jetzt ist was schiefgelaufen. Ne? Jetzt geht es so nicht weiter. Ne? Und so weiter. Und ich merke manchmal Momente, wo ich merke innerlich, ich kann es noch nicht alles einordnen. Ich merke noch, das ist ein Pfeifen. Das ist eine Reaktion innerlich, wo ich merke, Unfrieden, das ist ein gewisses Unwohlsein und ich merke, Achtung, irgendetwas stimmt jetzt gerade in der geistigen Welt oder in der Situation nicht. Aber das ist dadurch möglich, wenn wir in der Gerechtigkeit Jesu leben, werden wir seinen Frieden erleben und dann erleben wir dieses Signal, das der Heilige Geist uns geben kann, aber erst aus dieser Ebene heraus. Und dann heißt es hier als drittes, also Gerechtigkeit, Frieden und Freude an Umständen, nein, Freude im Heiligen Geist. Und deswegen, ihr Lieben, ich glaube, dass der Heilige Geist, wie gesagt, ein Geist der Freude ist. Und wir lesen unter anderem auch in Jesaja 61, Vers 3, diese Stelle, den Trauernden Zions aufzusetzen, ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt einen verzagten Geistes, damit sie genannt werden, Terpinten der Gerechtigkeit und Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Freudenöl statt Trauer. Das Öl ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass Gott uns in Christus Jesus mit diesem Öl des Himmels gesalbt hat, was eigentlich ein Phänomen mit sich bringt, der Freude in unserem Leben, und dass wir Menschen wären, die von Trauer, vielleicht auch von Natur her, manchmal gibt es ja auch so Gemüter, ne, die sind etwas melancholisch, schwer. Aber selbst diese Gemüter möchte der Herr verändern in dieser Hinsicht, dass wir eben nicht schwermütige Menschen sind, sondern freudige Menschen sind. Glaub mir, etwas, was diese Gesellschaft sucht, sind Menschen der Freude. Nicht Happy Clappy, da haben sie genug. Aber Menschen, wo sie merken, Mensch, die oder der ist ja sowas von positiv. Und ich weiß von den Herausforderungen, auch gerade in der Leiterschaft, ich weiß, dass wir eben noch nicht im Himmel sind. Ja. Seit 2001 stehe ich in der Verantwortung. Ich weiß, was es heißt, wenn eine Staatsanwaltschaft einen anklagt, ne, und so weiter, und man eigentlich menschlich gesehen fast gar nichts machen kann, ja, Juristen einschalten und trotzdem sagt, naja, musst du zuerst mal abwarten. Aber ich weiß mittendrin, was für ein Geschenk, wenn diese Freude des Himmels das eigene Herz und eigene Leben beflügelt. So würde ich es wirklich nennen, beflügelt. Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, Jesus war ein Mann der Freude. Wo er hingekommen ist, hat er, wie gesagt, Dankbarkeit mitgebracht. Das war seine Kultur, in der er gelebt hat, aber hat auch Freude hingebracht. Er hat Trauer verwandelt in Freude. Und Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 24, und wir werden jetzt doch eine ganze Reihe Bibelstellen miteinander durchgehen. Da heißt es nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Hey, Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, interessant. Ne? Also man könnte anders sagen, ich bin ein Motivator der Freude. Ja? Für dich und mich, für uns alle. Ne? Das sieht er als ein Teil des Reiches Gottes. Und wie gesagt, das Reich Gottes, wie wir begonnen haben, ist ja nicht eben Essen und Trinken, davon hängt es nicht ab. Ja? Aber es ist eine übernatürliche, so würde ich es nennen, eine übernatürliche Freude, es ist eine Energie des Himmels, die wir durch Christus Jesus erleben dürfen und die unser Leben beflügelt, eigentlich leicht macht. Wenn ich die Apostel bedenke, durch was für Schwierigkeiten die gegangen sind, lese mal 2. Korinther, da denke ich immer, boah, Paulus gesteinigt worden, und so weiter, Schiffbruch erlebt, heute sagen wir schon Flugzeugabsturz, ne, und so weiter, hat überlebt, ist wieder eingestiegen, der war nicht aufzuhalten. Hat er gemerkt, war es alles so schwer? Und er sagt, es lohnt sich. Ich würde sagen, er sagt in anderen Worten, mittendrin habe ich meine Freude nicht verloren, ja? Ich lebe für das Reich Gottes. Boah, so anders, oder? Und so lesen wir jetzt mal ein paar Bibelstellen, um uns einfach das Bild mal so vor Augen zu führen, was gerade auch im Neuen Testament hier ganz stark zum Ausdruck kommt. 1. Petrus 1, Vers 8 nach der Schlachter. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr auch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Merkt, da kann eigentlich gar nicht richtig formulieren, so sprudelt er über, weil er sagt hier mit jubelnder Freude, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Also ich finde, da reichen Worte nicht mehr. Das ist eine Dimension, die sprengt ja fast. Ne? 1. Johannes 1, Vers 4, auch wieder nach der Schlacht. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Boah, ne? Nicht nur ein bisschen, sondern quasi explodieren. Damit eure Freude vollkommen sei. 3. Johannesbrief. Ich habe keine größere Freude als die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Boah. Johannes sagt, ich habe keine größere Freude. Der war begeistert. Der war ergriffen davon. Philipperbrief, ein Brief, der an Mitarbeiter geschrieben worden ist von Paulus. Ne? Da erwähnt er dreimal in Vers 8, 2, Kapitel 2, Vers 18, das erste Mal. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Er redet von Freude in der Mitarbeiterschaft. Ja, die hatten auch Herausforderungen, ganz sicher. Ja, das war nicht alles so easy. Aber er sagt, freut euch. Dann in Kapitel 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Im Übrigen, ne? So quasi, hey, denkt mal dran. Freut euch in dem Herrn. Da sagst du jetzt vielleicht, Moment mal, Freude kann man doch nicht befehlen. Offensichtlich schon. Ne? Ist ja ganz interessant. Wir sind heute so in der Gefühlswelt. In unserer Gesellschaft sind ja Gefühle ganz wichtig geworden. Ja? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir denn? Ja? Hast du Gänsehaut im Gottesdienst und all so Dinge, ne? Wo ich sage, das lese ich hier gar nicht. Aber er sagt, freut euch. Ermutigung zur Freude. Ne? Oder dann in Kapitel 4, Vers 4, freut euch alle Zeit im Herrn. Wiederum sage ich euch, freut euch. Also, wenn ich diese paar Ausschnitte jetzt nehme, dann finde ich, merken wir schon hier, also der Paulus und auch Johannes und so weiter, die wollen der Gemeinde unbedingt beibringen, es ist Grund zur Freude da und die sollten wir auch leben. Warum? Die haben ja diese Briefe geschrieben, um der Gemeinde auf den richtigen Weg zu verhelfen. Und ich glaube, wie sie damals die Gemeinde erinnert haben, so würden sie heute, glaube ich, noch uns erinnern. Hey, es ist viel Grund zur Freude da. Nun, ich glaube, wir alle kennen das. Freude ist eigentlich eine unglaubliche Energie. Ich glaube, Freude hat so eine Motivationskraft in sich und Freude ist ansteckend. Kennt ihr das? Du kommst in irgendeine Situation oder im Fußball ist wieder so typisch, ne? Deine Fußballmannschaft, ne, kickt das bestimmte Tor. Da, selbst die steifsten Männer geraten außer sich, ne, und können schreien und jubeln und ne, das ist kein Halten mehr. Aber der Nachbar, der kann auch nicht da sitzen. Ich bin ja, wie gesagt, gar nicht so der Fußballer, aber dann habe ich mal von einem mitgekriegt, der sagt, also wenn du in Südkurve in Dortmund sitzt, und sitzen bleibst, wenn der Tor ist, dann wird dich dein Nachbar kicken, damit du mitmachst. Der lässt dich nicht. Bitte versteht mich richtig, aber manchmal sollten wir uns gegenseitig auch ein bisschen kicken, weil wir haben so viel Grund zur Freude. Wirklich. Und ich lese diesen Vers aus Nehemia 8, Vers 10. Nehemia 8, Vers 10. Denn, oder darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist dann so ein letzter Abschnitt von diesem Vers, der oft in irgendeiner Weise an der Wand hängt, ne? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich habe mich über Jahre mit dem Nehemia-Brief auseinandergesetzt und ich finde den ja gewaltig, wenn man das sieht, wie er begonnen hat, wie der Aufbau der Stadtmauer Jerusalems gelungen ist und was für eine unglaubliche Herausforderung dieser Mann hatte. Man muss sich das mal vor Augen stellen. Wir haben hier Ostdeutschland erlebt. Eine Kultur, die in dem Sinne, ja, man kann sagen, 40 Jahre negativ geprägt wurde. Was für ein Aufwand, was für eine Zeit, was für eine Investition nötig war ein Stück weit, um das wiederum etwas anzugleichen und zu verändern. Nehemia hat ein Volk, was 70 Jahre, also fast doppelt so lang, in der Niederlage gelebt hat. Und er kommt nach Jerusalem, trifft dieses Volk und will sie mit einbeziehen in den Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems. Wenn man das bedenkt, was für ein Motivator muss dieser Mann gewesen sein, was für ein Visionär, dass er dieses Volk, was gedanklich unter dieser Decke gelebt hat, durchbrochen hat, diese Gedanken, und sie freigesetzt hat, dass sie wieder aktiv geworden sind, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und es ist genau der Mann, das finde ich der Schlüssel im Buch Nehemia, der sagt, was ist mein Geheimnis? Die Freude am Herrn. Das ist mein Geheimnis. Nicht die Freude am Erfolg, das siehst du ganz klar. Aber die Freude am Herrn, das war sein Geheimnis, aus so einer Niederlage einen Wiederaufbau hervorzubringen. Das finde ich unglaublich. Und wir lesen meistens so diesen Ausschnitt und denken, okay, ja, ist schon ein Ding, ne? Und gefällt uns ja auch, deswegen hängen wir es auch auf. Aber ich glaube, wir müssen uns manchmal bewusst sein, die Umstände waren alles andere als Grund zur Freude. Und er sagt nicht die Freude an guten Umständen, sondern die Freude am Herrn. Das ist meine Kraft. Und wenn man das betrachtet, was sind denn da eigentlich für Worte? Im Hebräischen ist dieses Wort hier, die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist das Wort Maus. Es bedeutet eigentlich ein Schutz, eine Zuflucht, eine Bergfeste, eine starke Festung. Das ist eigentlich das, was dieses Wort beinhaltet. Und ich finde es ja interessant, eben wir sagen oft, es ist Stärke, aber wer schon mal eine schwierige Situation hat, weiß, wie dankbar manchmal ist eben so eine Art Burg, so ein Rückzugsort der Festung, die man hat. Und ich glaube, eben in Gott haben wir so einen Rückzugsort, so eine sichere Festung, ein Fels, der nicht zerbricht, selbst wenn umstehende Situationen, ob Corona oder Herausforderungen, die auf uns zukommen, wir haben einen Rückzugsort in dem Herrn, wo wir Stärke und Schutz und in dem Sinne eben innere Kraft wieder erlangen. Ich glaube, Freude ist eigentlich eine Energie oder eine Stärke, die uns zum Handeln beflügelt. Kennt ihr Menschen, die von Freude durchzogen sind? Das sind dynamische Leute. Das sind Leute, die etwas bewegen. Das sind nicht Leute, die statisch unterwegs sind, sondern die wollen eigentlich mit dieser inneren Energie, wollen die etwas bewegen. Das merkst du im Sport. Wenn die gewisse Erfolge haben, dann geht das eigentlich fast von Erfolg zu Erfolg. Die schlagen zu, die merken, das treibt sie voran, diese Freude beflügelt sie, setzt sie frei. Und genauso gegenteilig, wenn die Niederlagen zu häufig werden im Sport, dann merkst du, boah, der Mut sinkt. Innerlich geht die Kraft verloren. Und es ist eine Sache der Psyche oft, ob du einen Kampf gewinnst oder nicht. Genauso für mich. Und ich glaube, dass die Freude am Herrn so ein entscheidendes Element ist, weil sie lässt uns Widerstände überwinden. Sie macht uns fähig, in schwierigen Zeiten nicht auf Rückzug zu gehen, sondern offensiv im positiven Sinne zu bleiben. Freude ist etwas Positives, genauso wie Dankbarkeit etwas Positives ist in unserem Leben und ist eben eine wirkliche Kraft, eine wirkliche Stärke. Wie ich begonnen habe, ich glaube, im Himmel ist Freude. Es ist eine Kraft des Himmels. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott weiß, dass wir hier auf dieser Erde, auf einer gefallenen Erde, wo wir so oft auch Widrigkeiten und schwierigen Umständen ins Gesicht schauen müssen, wo wir herausgefordert sind, und vielleicht auch oft gar keine Antwort oder nicht immer die passende Antwort haben. auch nicht immer alle Lösungen bereit haben, aber dass wir eigentlich als Menschen, ich nenne es mal so, eine innere Energie, eine innere Kraft, eine innere Stärke benötigen, um überwinden zu können, um nicht dem Ganzen zu unterliegen. Und deswegen, glaube ich, hat er uns einen Geist der Freude gegeben, uns gesalbt mit diesem Freudenöl. Weil er weiß, anders packen wir das gar nicht. Anders können wir nicht. Und doch ist ja so oft eher das Christenleben, wenn ich das so sehe, so eine Art Jojo-Effekt. Ne? Hoch und runter und fühlen wir uns mal gut, dann können wir uns wieder freuen und dann geht es wieder runter und so weiter. Ich glaube eigentlich, dass die Freude uns in eine konstante, positive Haltung hineinbringen will. Weil es ist eine Energie. Es ist tatsächlich eine Energie. Und das wissen Psychologen, das wissen Leute, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass wir eben lernen, diese Kultur des Himmels in unserem Leben zu kultivieren, zu schaffen und auch darin letztendlich täglich zu leben. Und der Heilige Geist wird sich in so einem Umfeld, so einem Herzen, was von dieser Freude des Himmels eigentlich erfüllt ist, da wird er sich wohlfühlen, weil er ist ja dieser Geist, der auch diese Freude mitbringen will, eine tiefe innere Freude. Ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist kein oberflächlicher Geist ist, der also so quasi in Erfolgsmomenten mal auftaucht und dann wieder weg ist, würde ich tragisch finden, oder? Würde ich richtig tragisch finden. Aber ihr merkt es im Leben Jesu, selbst in den schwierigsten Zeiten, ob es im Garten Gethsemane war oder andere Momente, wo er mit den religiösen Führern gewaltige Konfrontationen, Herausforderungen hatte und so weiter, dieser Geist Gottes, der war auf ihm. Und er hat ihn befähigt, in diesen Zeiten entsprechend zu leben. Nun in Psalm 16, Vers 11, da heißt es, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Merkt ihr? Wo ist das zu finden? Im Himmel. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Fülle, nicht nur ein bisschen Freude, sondern Fülle von Freude. Und liebliches Wesen ist zu deiner Rechten ewiglich. Ich will noch einen Psalm nachschieben, Psalm 4, Vers 8. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most haben. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben. Merkt ihr? Die anderen haben eben an der Ernte, an dem Erfolg, haben sie ihre Freude. Das dürfen wir auch. Das ist gar nichts Widersprüchliches in dem Sinne. Aber wenn wir nur von Erfolgen erleben, dann wissen wir alle, wir haben im Leben nicht nur Erfolge. Und deswegen wäre es tragisch, wenn wir nur von Ergebnissen, von Erfolgen, von Anerkennung, die wir vielleicht von außen her bekommen und so weiter leben, weil dann ist ja dieser Jojo-Effekt ständig da. Aber hier heißt, du hast mir Freude in mein Herz gelegt. Mehr als quasi die, die nach außen hin so erfolgreich sind. Und ich denke, wir kennen alle Menschen. Meine Frau hat es kurz erwähnt von meiner Mutter. Wir kennen Menschen, die vielleicht in den Augen der Menschen dieser Welt, nicht Elon Musk oder dergleichen, die erfolgreichen Leute sind, die nach außen hin so einen Erfolg haben. Aber ich wage etwas zu sagen. Ich frage mich persönlich, weil ich ja verfolge auch gerne so ein bisschen Lebensbiografien. Ein Elon Musk, glaube ich, hat wenig von echter Freude. Er hat sehr viel Anerkennung unter Menschen. Das merkt man. Aber guck mal seine Familie an. Die dritte Frau, ein Chaos pur ist sein Familienleben. Eine Tragik eigentlich. Ist nicht in der Lage, aus meiner Sicht, gesunde Beziehungen zu leben. Nach außen hin, wie gesagt, der große Mann. Aber ich glaube, innerlich, boah, ein großes Loch. Ein großen Mangel. Und ich glaube, auf der Suche immer noch nach der Freude. Wie viel mehr sind wir gesegnet, dass wir schon diese Freude eigentlich haben. Wir müssen sie nicht mehr durch Erfolge suchen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das lernen, weil wir leben in einer Gesellschaft, die ja sehr von Erfolgen her lebt. Und wir merken hier, wo ist diese Freude zu finden? Vor seinem Angesicht. Im Himmel wiederum ist diese Freude zu finden. Und ich glaube, dass wir gut tun, wenn wir das im Blick haben. 1. Chroniker 16, Vers 27. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Freude in seiner Wohnstätte. Deswegen, ich habe am Anfang begonnen mit dieser Aussage, Freude, ein Element von der Kultur des Himmels. Und wir sehen hier, Freude ist vor seinem Angesicht zu finden. Und ich glaube, diese himmlische Dimension dürfen wir lernen, jetzt schon in diesem Leben, weil wir ja im Reich Gottes leben, hineingesetzt worden sind ins Reich Gottes, also in die Dimension des Himmels. Wir dürfen jetzt schon lernen, Anteil zu nehmen und das in dem Sinne immer wieder zu empfangen oder täglich zu empfangen, weil wir ja in das Reich Gottes hineinversetzt worden sind durch die Erlösung. Ich lese Matthäus 25, Vers 21. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Und dann heißt es, gehe ein in die Freude deines Herrn. Das ist für mich wiederum so eine klare Aussage, dass der Himmel ein Ort ist und letztendlich der Ort ist, wo die wahre Freude zu finden ist. Und er sagt, du bist treu gewesen in kleinen Dingen, aber du hast Anteil oder du hast das Recht, hier an dieser Freude des Himmels Anteil zu haben. Johannes 15, Vers 11, da heißt es, dies habe ich euch geschrieben, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig gemacht werde oder vollkommen gemacht werde. Merkt, ich schiebe ganz bewusst eine ganze Menge Bibelstellen jetzt in diesem Punkt rein, weil meine Feststellung ist, ja, wir sagen oft, ich fühle mich nicht so. Das ist, sind immer so Widrigkeiten und Umstände. Aber wir merken, die Apostel, die Schreiber im Neuen Testament, gehen von ganz anderen Fakten aus und sagen, dies habe ich euch geschrieben, auf dass meine Freude in euch sei. Merkt ihr, Jesus sagt, meine Freude. Hey, du und ich, wir sind Teilhaber der Freude unseres Herrn. Damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen gemacht werde. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Wachstum, oder? Wir können ja noch ein bisschen mehr in unserem Leben ertragen. Ja? Dass diese Freude in unserem Leben zunimmt statt abnimmt. François Booth ist ein Prophet, der ab und zu bei uns im Glaubenszentrum ist. Und er hat manchmal so interessante Formulierungen. Er sagte, ein Abendmahl, Freude ist eine ernste Sache. Hat uns da ein Stück herausgefordert, genau zur Reaktion, nämlich man muss ja lachen. Ne? Freude ist eine ernste Sache. Ne? Muss man so ernst sein? Nein, ich glaube, man muss locker sein. Man muss frei bleiben. Weil wenn wir so ernst durchs Leben gehen, dann bedrückt uns das. Dann macht das alles schwer. Aber ich glaube, mit dem Blick, dass wir Erlöste sind, für eine wunderbare Zukunft vor uns haben, egal was da kommen wird, wir haben diese Zukunft vor unserem Herrn, dann können wir das Leben doch ganz anders angehen. Wir müssen nicht in dem Sinne so ernst und bedacht durchs Leben gehen, sondern vielmehr mit einem Elan des Himmels. Interessant finde ich eben, dass das Neue Testament diese Freude des Himmels sehr stark verbindet mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Woran entnehme ich das? Galater 5, Vers 22. Ihr kennt das? Die Frucht des Herrn, aber die Frucht des Geistes, Entschuldigung, aber ist Liebe und dann Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Aber wir merken hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und dann direkt das Zweite, was erwähnt wird, ist Freude. Muss man das produzieren? Früchte kann man nicht produzieren, die wachsen, wenn sie angeschlossen sind. Und das ist genau das Entscheidende. Wenn wir an unserem Herrn bleiben, er ist der Mann der Freude. Er sagt, er wird uns seine Freude geben. Dann glaube ich, desto länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto freudiger müssten wir werden. Versteht ihr, was ich meine? Dann muss diese Freude eigentlich in unserem Leben zunehmen. Und sie wird zunehmen, glaube ich, desto mehr wir lernen, diese Abhängigkeit von ihm zu leben. Und ich glaube, der Heilige Geist ist eben der Geist, der nicht abhängig ist von idealen Umständen und wegen mir einfach nur von Gottesdiensten, sondern er ist ja mit uns täglich unterwegs. Wir dürfen ein Tempel seines Geistes sein und wirkt in uns. Und er will diese Frucht oder diese Ergebnisse in unserem Leben mehr und mehr hochbringen. Römer 15, Vers 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Merkt ihr? Schon wieder. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit einem beschwerten Leben. Nein, zum Glück nicht, sondern mit Freude. Und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also ich glaube, dass die Freude, wie ihr, glaube ich, mit mir feststellt, ist ein Element des Himmels. Es ist ein Ausdruck des Heiligen Geistes. Und es ist eine Kraft, die uns täglich zu Überwinder macht. Und ich glaube, eine Kultur, in der der Heilige Geist wirklich sich wohlfühlt, in der er letztendlich sich ausbreiten kann und entsprechend wirken kann. Und so lesen wir zum Beispiel auch in Psalm 30, Vers 12. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt, du hast meine Trauergewänder gelöst und hast mich mit Freude umgürtet. Ganz ähnlich wie Jesaja 61, mit dem wir schon zu tun hatten, mit diesem Vers, da heißt es, du hast mich mit Freude umgürtet. Merkt ihr? Es drückt wiederum von der Stärke aus. Und ich glaube, dass Gott uns mit dieser Freude umgürten möchte. Ich lese noch Jesaja 51, Vers 11. Da heißt es, denn die Befreiten, die Losgekauften des Herrn werden zurückkehren, nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein und sie werden Wonne und Freude lang, Kummer und Seufzen werden entfliehen. Die Erlösten des Herrn, die Befreiten, werden nach Zion kommen mit ewiger Freude. Das finde ich unglaublich. Eine ewige Freude, merkt ihr? Nicht nur eine zeitliche, eine begrenzte Freude, sondern eine bleibende Freude. Das ist, was Gott uns durch den Heiligen Geist gegeben hat und in der wir leben dürfen. Und wenn Paulus uns also herausfordert, in diesem Zusammenhang Philipperbrief, gerade auch die Mitarbeiter, und ich weiß, jeder, der in der Gemeinde mitarbeitet, ist ja sehr oft ehrenamtliche Dienste, die wir wahrnehmen, die investiert werden, ist zusätzliche Zeit, die auch Kraft kostet und so weiter. Jeder von uns hat auch eben nur 24 Stunden. Wir haben gewisse Kapazitäten, wir investieren, aber leben, was sagt Paulus? Freut euch, freut euch, freut euch. Warum? Weil wir ganz gerne auch müde werden. Aber diese Freude ist das, was uns innerlich beflügelt und befähigt, dass wir selbst in solchen Zeiten eben überwinden können. Und letztendlich diese Atmosphäre des Himmels, diese Leichtigkeit, diese Motivation, diese Energie, die da drin ist, sich ausbreiten kann, denn Freude ist ansteckend. Nochmal erinnern, Freude ist ansteckend. Genauso wie Dankbarkeit. Wenn du in einer Atmosphäre von Dankbarkeit bist, dann merkst du, da wirst du eigentlich fast hineingesogen. Genauso wie eine Negativatmosphäre. Ne? Und ich glaube, Kultur, wie gesagt, die Kultur des Himmels müssen wir lernen. Von Natur aus, würde ich sagen, sind wir eben undankbar, selbstbezogen, sind mit uns selbst beschäftigt, oft nur erfreut, wenn wir unseren eigenen Erfolg haben, ne? Und so weiter. Wir können uns schwer mitfreuen, wenn andere Erfolge haben, dann fühlen wir uns schon benachteiligt, ne? Und so weiter. Das ist unsere Natur. Aber es entspricht nicht dem Reich Gottes. Das Reich Gottes hat die Kontroverse, die gegenüberliegende Seite, nämlich, dass wir in dieser Dankbarkeit und dieser Freude leben. Und ich glaube, in so einer Atmosphäre, wie ich begonnen habe, Gerechtigkeit und Frieden und Freude sind im Heiligen Geist. Da findet der Heilige Geist Raum, da kann er anfangen, entsprechend zu wirken. Und ich möchte dir die Frage stellen, lebst du, lebe ich, leben wir in dieser Freude des Himmels? Leben wir schon darin? Wollen wir das lernen, in dieser Freude zu leben? Nicht die Freude eben an der idealen Wohnung oder an einem besten Auto oder was auch immer. Ne? Das mag uns manchmal sehr beschäftigen. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Also ein neues Smartphone und am Anfang ist man so begeistert, 2 Wochen danach ist schon wieder Alltag geworden. Haben schon wieder vergessen. Plötzlich wieder Alltag. Neues Auto, ne? Die ersten paar Wochen, toll, das Ding fährt schön. Ne? Und dann, die Zeit, wir finden schon wieder was nicht neu ist, was nicht passt. Ne? Und schon ist die Freude wieder weg. Die Freude des Herrn ist beständig. Sie ist konstant, sie ist da. Und ich schließe heute Morgen, möchte ich das abschließen mit einem kurzen prophetischen Blick. Jesus war eingeladen zu einer Hochzeit. Ziemlich zu Beginn seines Dienstes, wir lesen davon in Johannes 2, war eingeladen, die hatten da nicht nur so wie wir es bei Hochzeiten kennen, einen Abend gefeiert, sondern eigentlich eine ganze Woche gefeiert, ne? Und da hatten also zu wenig Wein, kennt die Begebenheit wahrscheinlich alle, ja, sowas, glaube ich, kennt man die schon in der Kinderstunde, kriegt man die mit. Dann werden 6 Krüge, sind da, werden gefüllt mit Wasser und dann ohne Gebet, finde ich interessant. Jesus hat noch nicht mal die Hände da über die Krüge ausgebreitet, nichts davon lesen wir, sondern sagt nur, bringt dieses Wasser dem Speisemeister und der sagt, hey, was ist hier passiert? Der beste Wein, den hat man noch am Anfang, aber nicht am Ende, wenn die Leute schon quasi betrunken sind, dann merken die das gar nicht mehr. Da weiß er gar nicht von dem Wunder bisher, glaube ich. Der hat nur gemerkt, okay, der Wein, der schmeckt richtig gut. Was ist es? Jesus hat das Wasser in Wein verwandelt. Wein ist ein Bild in der Bibel für Freude. Am Schluss des Festes. Wir haben auch eine Hochzeit vor uns, wenn er wiederkommt. Ich glaube, es wird die beste Hochzeit aller Hochzeiten. Es wird überfließende Freude da sein. Aber wisst ihr was? Ist mir in diesem Zusammenhang so bewusst geworden. Er hat Wasser, etwas ganz Natürliches, was wir zum Leben brauchen, hat er verwandelt in Wein. Er möchte unsere Lebensumstände, die manchmal so natürlich sind, in himmlische Umstände verwandeln. Das ist, was sein Geist tut. Das ist, was er hervorbringen möchte. Er möchte jetzt schon, dass ein Stück Himmel in deinem und meinem Leben lebt. Und das kann geschehen, wenn der Geist der Freude, die Kultur des Himmels in uns Raum bekommt. Er gibt uns jetzt schon Anteil davon. Boah, da denke ich mal, Herr, wie großzügig bist du? Was für ein Geschenk, dass wir jetzt schon Anteil haben können, oder? Und ich würde gerne diesen Punkt so abschließen. Ich würde euch einladen, dass wir ganz kurz aufstehen. Ich würde mir erlauben, ein Gebet für uns gemeinsam zu beten. Du kannst das in deiner Weise natürlich im Herzen formulieren. Aber ich glaube, dass wir uns beim Herrn entschuldigen müssen, wo wir so oft in der eigenen Welt gelebt haben. Wir sind hineinversetzt worden durch Christus in diese neue himmlische Welt. Aber wir leben so oft unterhalb dieser Welt. Und ich glaube, der Herr möchte uns wieder ganz neu mit seinem Freudenöl erfüllen. Dass wir in diesem Geist leben und ganz besonders in einer Zeit wie heute, die das braucht. Vater im Himmel, wir kommen vor dich heute Morgen. Ich bin so dankbar, dass dein Wort uns die eigentliche Orientierung gibt, das Verständnis bringt, wie das Leben des Himmels aussieht. Und selbst wenn dein Wort uns überführt und uns bewusst macht, dass wir sehr oft auf einem ganz anderen Niveau uns bewegen, so danke ich dir, dass du in Jesus Christus uns Vergebung geschaffen hast, Herr, dass wir nicht jetzt nur inneren Druck leben müssen, sondern wir bringen dir das. Diese oft so beschäftigt sein mit unserer eigenen kleinen Welt, mit unseren eigenen Umständen, mit den Dingen, die wir vergleichen und manchmal nicht empfinden und erfolgen oder nicht erfolgen. Vergib uns unsere kleine Welt, in der wir uns so oft befinden. Vergib uns, wo wir nicht in dieser Dimension des Reiches Gottes gelebt haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, fang du an, in unserem Leben die Dinge wieder zu ordnen, auch gerade wie wir sie jetzt heute Morgen verstanden haben. Schaff du und komm zur Hilfe, dass wir diese Kultur schaffen, die dir letztendlich angenehm ist. Eine Kultur, in der du wirken kannst, in der du handeln kannst und wo die Motivation und die Kraft und dieser Rückzugsort des Himmels ist, wo wir diese innere Energie des Geistes Gottes, der Freude erleben dürfen, sodass wir Menschen sind, die zwar mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, aber eigentlich mit dem Herzen schon im Himmel sind. Und wo wir Menschen sind, den Unterschied machen, wie du, Herr Jesus, es auch gemacht hast. Ich danke dir für deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen.